040. Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Zusammen mit meinem lieben Kollegen Matthias Iken verfolge ich seit knapp 20 Jahren, kann man das sagen, Matthias, seit 20 Jahren verfolgen wir für das Hamburger Abendblatt mehr oder weniger das Geschehen in Hamburg, die Politik, die Wissenschaft, die Gesellschaft. Und in diesem neuen Podcast, in 040, da sprechen wir darüber. Eigentlich einmal die Woche haben wir uns vorgenommen, immer freitags, es sei denn, es ist etwas Besonderes passiert. Und man kann sagen, an diesem Wochenende ist etwas Besonderes passiert.
2:2.
Dazu muss man wissen, wenn wir jetzt gleich über Fußball tatsächlich sprechen, dass der Kollege Matthias Iken glühender Fan des FC St. Pauli ist. Das unterscheidet ihn von mir, der ich eher zum Hamburger SV neige. Aber das ist ja kein Sportpodcast hier. Wir wollen jetzt nicht über Sturm reinsprechen oder über Verteidigung oder was auch immer. Sondern wir wollen darüber sprechen, was dieser lange Weg zurück in die erste Liga des Hamburger Sportvereins, 7 Jahre hat es gedauert, der Abstieg ist 7 Jahre her, was der eigentlich sagt über Hamburg und was das eigentlich mit Hamburg zu tun hat und was zum Beispiel große, bekannte Hamburger wie Klaus-Michael Kühne damit zu tun haben. Lieber Matthias, über den HSV sprechen. Erstmal, Freude ist groß. Alle Hamburger Spitzenteams bei den Männern und bei den Frauen sind nächste Saison in der ersten Liga.
Das ist schon mal auf jeden Fall eine sportlich großartige Leistung. Und wann war zum letzten Mal eine Stadt mit 2 Mannschaften vertreten? In Liga 1, ich bin jetzt bei den Männern. Das ist auch schon länger her. Weißt du, wer es war?
Ich hätte jetzt gedacht, ist es nicht Berlin gewesen? Union Berlin, genau. Und Hertha BSC?
Genau. Und das kommt nicht so oft vor, wenn man in der Geschichte der Bundesliga guckt. Und das ist natürlich nicht nur für Fußballfans interessant, sondern auch unter Umständen für Gastronomen und Hoteliers, weil damit natürlich noch mehr quasi Fans in die Stadt reisen, um sich die Spiele anzuschauen und das dann auch verbinden mit einem Stadionbesuch.
Also das haben wir, der HSV und St. Pauli haben ja schon öfter mal in der ersten Liga, oder ist es öfter, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, öfter zusammen in der ersten Liga gespielt?
Ja, schon ein paar Mal.
Aber immer nur relativ kurz, es wird jetzt interessant sein, wie lange das diesmal geht.
In den 90ern
geht.
Haben wir es, glaube ich, mal 3 oder 4 Jahre ausgehalten, das waren die besseren Jahre, aber es kommt eigentlich eher selten vor und hier war es jetzt das letzte Mal 2010, 2011 und das ist nun wirklich 14 Jahre her.
Wir wollen sprechen über den HSV, der, wir erinnern uns, ich glaube, in der Saison 2017, 2018, also vor 7 Jahren Abstieg aus der ersten Liga und man dachte damals ja, naja, das ist jetzt ein Versehen und die steigen im nächsten Jahr sofort wieder auf.
Das war ja schon das erste große Versehen, was der Hamburger SV hatte und ich glaube, wenn ich da reingrätschen darf.
Ja, gern.
Das sagt auch viel über die Stadt aus und auch viel über den HSV. Also ich gebe jetzt mal zu, wie ich den Abstieg des HSV erlebt habe. Gut, das waren Freunde aus Bremen, aber die haben sich wirklich diebisch gefreut. Und wir waren quasi an der Ostsee und kamen mit anderen Leuten ins Gespräch, die aus anderen Regionen kamen und die auch gesagt haben, recht geschieht es ihm. Das ist ganz interessant, weil dieser Verein, glaube ich, als er abgestiegen ist, der unsympathischste für viele oder zumindest fast der unsympathischste Verein war, weil wirklich in den Jahren davor so viel schiefgelaufen war. Auf der einen Seite ein Auftreten wie Graf Koks, auf der anderen Seite dann auf dem Spielfeld aber gerne mal eine Klatsche kassieren, aber immer mit so einer gewissen Großmannssucht. Und das Schöne ist ja, dass das jetzt komplett sich gedreht hat. Mhm. Ich glaube, dass wirklich überall in der Republik und wenn wir jetzt an der Ostsee wären, wahrscheinlich auch, die Leute sagen würden, er hat es verdient, gut, dass der HSV wieder erstklassig ist. Das heißt, es war auch in diesen 7 Jahren ein kompletter Image-Transfer und das finde ich relativ beeindruckend.
Und du hast es eben angesprochen, eine Stadt ist ja oft so wie ein Verein ist oft so wie eine Stadt. Der FC St. Pauli war ja immer auch das Gegenmodell zum HSV und ist es bis heute noch. Und damit auch so ein bisschen, verbessere mich, wenn ich da jetzt Quatsch sage, aber auch das Gegenmodell zum Mainstream.
Ja, also zumindest in den letzten 30 Jahren. Ne?
Zum also Hamburger Mainstream, also
genau. Das ist natürlich auch erst, muss man sagen, so in den 80er Jahren so langsam gewachsen über die Fankultur. Vorher war das ein stinknormaler Verein. Mhm. Das muss man auch sagen. Der HSV war die Nummer 1 und der FC St. Pauli war ein Stadtteilclub, der dann über eine politische Fanszene, über die Hafenstraßenjungs auch einfach immer mehr zum Freudenhaus der Liga wurde, zu einem etwas anderen Verein. Und das ist natürlich inzwischen auch etwas, was sehr, sehr stark zelebriert wird. Was mich aber damals schon, als ich quasi Anfang der 90er nach Hamburg kam, wie gesagt, aus der Umgebung von Bremen, war mir ganz klar, für wen mein Herz schlägt, nämlich für den FC St. Pauli.
Und der HSV, der stand dann immer auch für dieses Hamburger Selbstverständnis. Und das Hamburger Selbstverständnis war, wo wir sind, ist oben. Selbstverständlich,
genau so. Ist
egal, ja. Ob die Leistung stimmt oder nicht, Hamburg.
Das war so blauer Blazer mit Goldknöpfen, so fußballerisch gesehen.
Also Hamburg gehört immer an die Spitze in Deutschland. Und man war dann richtig so ein bisschen, wie soll ich sagen, irgendwie empört, als dann plötzlich der HSV abstieg, weil das passte nicht ins Selbstbild dieser Stadt. Ist aber typisch für Hamburg oder war typisch für Hamburg dieses Gefühl, man muss sich eigentlich gar nicht besonders anstrengen, weil das ist hier die schönste Stadt der Welt und alles andere kommt von selbst?
Ja, du sagst es. Ich glaube, das ist genauso diese Selbstzufriedenheit, die ja den Hamburger nachgesagt wird, nicht nur von mir, auch von Helmut Schmidt in seinem großen Text von 62. Aber es ist in Hamburg relativ weit verbreitet gewesen, dass man mit sich selber zufrieden ist, dass man selbst der Maßstab ist und gar nicht wahrnimmt, dass die Welt sich auch fortentwickelt. Und genauso war es beim HSV. Man war zufrieden. Man hat ja lange Zeit auch mit dem Geld von Klaus-Michael Kühne es geschafft, irgendwie immer noch hin und wieder mal europäisch zu spielen. Und das erfüllte eigentlich die Erwartung. Und dass in den Jahren der HSV eigentlich immer weiter absagte und andere Mannschaften aufkamen, haben wir ganz lange gar nicht begriffen. Und das ist, glaube ich, etwas, was viel auch über Hamburg aussagt.
Und dann war dieses Gefühl nach dem ersten, als der HSV abgestiegen war, na klar, die steigen gleich wieder auf. Und man muss fair sein, es war total knapp. Der HSV ist dann in der ersten Saison Vierter geworden, also relativ knapp. Und dann tatsächlich ja in diesen 6 Jahren bis zum Wiederaufstieg, jetzt im 7. Jahr, 4-mal Vierter, glaube ich, und 2-mal Dritter. Also sie
2-mal Relegation,
und dann, wir erinnern uns. Und alle haben, und sie haben ja alles versucht. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind 8 verschiedene Trainer. Dabei waren Trainer
das
dabei.
Weißt du besser, ja.
Da waren Trainer dabei wie Dieter Hecking, irgendwie, also Meistertrainer dabei. Da waren Vorstände, verschiedene Vorstände dabei. Tim Walter war dabei, Steffen Baumgart war dabei. Junge Trainer, alte Trainer, erfahrene Trainer, gute Trainer, schlechte Trainer zwischendrin. Immer wieder drohte sozusagen Felix Magath als Bild. Eigentlich müsste Felix Magath das machen. Und ich habe mich gefragt, was hat sich eigentlich geändert in diesen 7 Jahren? Was hat jetzt dazu geführt, dass die Mannschaft aufgestiegen ist? Weil wenn man sich die reine Punktzahl anguckt, der HSV hat jetzt 59 Punkte, kann, wenn er das letzte Spiel gewinnt, 62 Punkte bekommen. Ich habe mal geguckt, in den vergangenen Jahren wäre man mit so einer Punktzahl, ja, Platz 3 wäre eigentlich immer relativ sicher gewesen.
Das wäre wieder Relegation geworden.
Aber der FC St. Pauli ist, glaube ich, vor einem Jahr mit 69 Punkten oder 68 aufgestiegen. Also das, vielleicht war es das am Ende gar nicht, sondern es muss sich etwas anderes getan haben.
Naja, das Interessante ist ja, du hast es jetzt ja schon genannt, es war nie so leicht aufzusteigen wie in diesem Jahr. Denn in den vergangenen Jahren hätte diese Punktzahl, wie du zu Recht sagst, nicht ausgereicht. Aber es wäre jetzt, finde ich, auch ein bisschen verkürzt zu sagen, es ist eigentlich alles so wie immer gewesen. Das war es nicht. Und ich glaube, der HSV konnte erst in dem Moment ernsthaft aufsteigen und seine totale Nervosität und sein Frühlingszittern irgendwie überwinden, als man nicht mehr diese hohen Erwartungen hatte, als man damit seinen Frieden gemacht hatte. Ich fand, dass der HSV zum ersten Mal bescheiden aufgetreten ist. Auch mit dem neuen Trainer, nicht irgendwie so nach dem Motto, erinnern wir uns, du hast es gesagt. Man dachte ja, das sei ein Betriebsunfall gewesen, dass man abgestiegen ist. Dabei hatte man in den Jahren zuvor ja auch immer wieder Relegation gespielt. Damals nur mit viel Glück gewonnen. Das heißt, dieser Abstieg ist über Jahre erfolgt und man hat ihn nicht wahrgenommen und gedacht, ja, wir sind nächstes Jahr wieder oben. Ich kann mich an eine Zeitung erinnern, die hat sogar eine Aufstiegsuhr aufgehängt.
Das waren wir.
Ja, das waren wir, weil wir auch dachten, das muss ganz schnell
ein
wieder
Jahr
aufwärts gehen.
Genau.
Die Uhr hätte dann 7 Jahre laufen müssen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man gesagt hat, auch mit Herrn Polzin als Trainer, auch mit jungen Spielern, jetzt treten wir nicht mehr so auf wie die stärkste Mannschaft der Welt, sondern einfach wie eine Mannschaft, die ein Ziel hat, aber die dieses Ziel auch nicht zwangsläufig erreichen muss. In dem Moment war der Kopf frei, um es auch wirklich zu schaffen.
Und da müssen wir drüber sprechen, welche Rolle Stefan Kunz da spielt, der ja als Sportvorstand kam für Jonas Bolt. wenn man jetzt zurückblickt und mit Leuten spricht, die sich beim HSV besser auskennen als wir beide, dann sagen die, Jonas Bold hat viel mit dem Erfolg des HSV zu tun, mit dem, wie der HSV jetzt strukturiert ist, wie der HSV aufgestellt ist. Also all das, was den HSV auch in den vergangenen Jahren sympathischer, übrigens auch politischer gemacht hat, da staunt man ja, dass auch der HSV klare politische Ziele hat, Stichwort Kampf gegen Rassismus und so, nicht ganz so ausgeprägt wie der FC St. Pauli, aber schon ein bisschen. Und dann kam ja, nachdem der Aufstieg verpasst wurde, für Jonas Bold Steffen Kunz. Und ich glaube, das war ein entscheidender Move. Nicht, weil Stefan Kunz so ein erfahrener Fußballer, erfolgreicher Fußballer und Trainer ist, sondern weil Jonas Bold etwas mitbrachte, was der HSV nicht mehr gebrauchen konnte. Dafür kann er vielleicht gar nichts. Aber er strahlte durch die Art und Weise, wie er auftrat, dieses arrogante, dieses etwas von oben herab des HSV, dieses unsympathische weiter aus, verbunden mit einem Trainer, Steffen Baumgart, der auch also so mehr daherkam, also der hat ja in jeder Pressekonferenz die Journalisten angefahren, so nach dem Motto, was wollt ihr eigentlich hier? Und ich glaube, diese
aber
beiden...
Aber auch das hat eine gewisse Tradition. Ne?
Ja, aber also. das passt nicht zu diesem Bild, das der HSV eigentlich geben wollte, zu dem Verein, der so ein bisschen in Sachen Demut und Bescheidenheit
Demut, seine Lektion gelernt hat.
Da passt jemand wie Stefan Kunz und jemand wie Merlin Polzin natürlich besser.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube ja, dass der Vorgänger von Steffen Kunz, der Kollege Bold, auch ein bisschen das Friedrich-Merz-Problem hatte. Ein sehr, sehr großer Mann, der automatisch auf die Menschen runtergucken muss und dann arrogant wirkt. Ich fand ihn selber eigentlich im Zwiegespräch ganz sympathisch. Mhm. Aber es ist so ein bisschen, er stand noch auch für die Erwartungshaltung, die halt bis vor ein, zwei Jahren beim HSV aus allen Poren herausquoll, wir sind die Nummer 1 in der Liga 2 und ganz schnell gehören wir in die Bundesliga, weil das ist unser natürliches Terrain. Und diese, du sagst es, Demut ist genau der richtige Begriff. Dieser neue Geist über Polzin, Stefan Kunz, ist, glaube ich, einfach auch durch seine Professionalität und auf der anderen Seite auch den Erfolg, den er mitbringt, hat er so eine Aura, die dem Verein gut getan hat. Und ich hatte zum ersten Mal wirklich das Gefühl, der Verein hat es begriffen. Mhm. Hat jetzt 6 Jahre gedauert, aber dann muss man am Ende sagen, waren es 7 magere Jahre, nach denen jetzt aber 7 fette Jahre kommen.
Hoffentlich. Und das Interessante...
Ja, das müssen wir mal sehen. Also so weit geht die Hoffnung nicht.
Aber ich glaube, das Interessante dabei ist, und das kann man vielleicht als Hamburger auch lernen, dass man mit Stefan Kunz jemanden geholt hat, der mit Hamburg zunächst gar nichts anfangen konnte. Für den war Hamburg eine Blackbox. Ich habe das da gemerkt, als ich ihn das erste Mal traf und er so erzählte, dass er sich dann vorgenommen hat, mit seiner Frau ins Theater zu gehen. Und die Frau sagte dann, ich glaube, die beide kommen aus dem Saarland, aus der Ecke, und die Frau sagte dann, was spielt denn das Theater gerade? Und dann sagte er, und dann habe ich ihr erstmal vorgelesen, wie viel Theater es in Hamburg eigentlich gibt, nämlich 10 oder 12. Also der ist mit so einem ganz frischen Blick auf Hamburg gekommen und nicht mit diesem, das ist die tollste Stadt der Welt und es ist jetzt klar, jetzt bin ich hier oben. Dem war auch gar nicht bewusst, glaube ich, was für eine Rolle er hat und was es bedeutet, in Hamburg Vorstand des HSV zu sein. Will ich sagen, gleich ein unter Bürgermeister, aber ja, manchmal sogar auf Augenhöhe mit dem Bürgermeister und jetzt demnächst auf dem Rathausbalkon und so. Ich glaube, diese Mischung aus Demut, aus ich kenne diese Stadt gar nicht, ich gucke mir das erstmal wie ein ganz normaler Mensch an, das hat dem HSV gut getan, hat all die Erwartungen so ein bisschen zurückgeschraubt.
Ja, und er hat ein breites Kreuz, da glaube ich, der HSV hatte jetzt ja auch noch Krisen.
Ja.
Die letzte ist ja noch gar nicht lange her und da haben ja schon viele meiner Freunde gesagt, jetzt verspielen wir es wieder, jetzt gibt es eine Relegation. Und das hielt ich auch für möglich. Also selbst gegen Ulm, du warst im Stadion, war es ja wirklich noch kibbelig. Und dieses Mal hat es halt geklappt. Und ich glaube auch, weil einfach der breite Rücken und diese Ruhe, die Kunz ausgestrahlt hat, die Professionalität und den Erfolg, den er mitgebracht hat, hat einfach auch viel Pfeile, also quasi abgefangen. Ne? Am Ende heißt es ja immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Ich glaube, das kann man auch umdrehen. Wenn der Kopf funktioniert, dann ist der Fisch noch frisch. Und in diesem Fall, muss man wirklich sagen, hat jetzt wirklich der Überbau gestimmt Und deshalb konnten die Fußballer auch befreiter laufen.
Ich muss leider zugeben, ich war nicht am Tag im Stadion bei einem Spiel, sondern am Tag danach bei einem Kindergeburtstag. Ja. Das war ungefähr dasselbe.
Und Timing ist alles.
Timing ist alles. Aber man muss auch sagen, auch Erik Huber, der andere Vorstand, der Finanzvorstand, die haben es halt geschafft, einerseits eine Ruhe auszustrahlen und wirklich ruhig zu bleiben und sagen, wir gehen jetzt unseren Weg. Die haben ja auch geschafft, den HSV wirtschaftlich zu...
Was ja auch ein Phänomen ist.
Was ja auch ein Phänomen ist. Du bist, das muss man einmal hier sagen, jemand, der wahrscheinlich als Journalist so gute Kontakte zu Klaus-Michael Kühne, der ja HSV-Hauptanteilseigner ist, hat wie kein anderer. Er hatte zuletzt, also am Anfang hat Klaus-Michael Kühne sich sehr viel zum HSV geäußert, in der Zwischenzeit gar nicht mehr. Ist er jetzt trotzdem ein, muss man sich Klaus-Michael Kühne trotzdem jetzt als einen sehr, sehr glücklichen Mann vorstellen, weil er all diese Investitionen in den HSV nur getätigt hat, weil er in Wahrheit wirklich ein großer HSV-Fan ist?
Ja, natürlich hat er es nur deshalb gemacht. Das ist ja, wenn man Kühne ein bisschen kennt, weiß man ja, dass der jeden Pfennig oder jeden Cent genau umdreht. Und dass der wirklich auch immer sich, also ein Return of Investment erhofft und auch erwartet. Und dass er für, ja, eine Liebhaberei wie den HSV so viel Geld ausgibt. Gut, am Anfang hat er auch versucht, da einen Return zu bekommen. Aber am Ende hat er wahrscheinlich Pi mal Daumen 100 Millionen Euro da versenkt. Das ist nur verständlich, wenn man weiß, dass dieser Verein ihm wirklich wichtig ist. Kein anderes Unternehmen hätte so viel sich erlauben können wie der HSV. Und er wird jetzt sehr, sehr glücklich auf seinen Verein schauen. Er hat also eigentlich immer wieder, das ist auch Erwartungsmanagement, wenn ich ihn getroffen habe und gesagt habe, dieses Jahr wird's wieder nichts, ich erwarte nicht viel davon. Aber jetzt hat er es geschafft, der HSV, und das wird Kühne glücklich machen. Und ich bin mal gespannt, natürlich ist das sein Herzensverein, ob da nicht noch irgendwie unter Umständen wieder Modelle gefunden werden, dass er sich da noch einbringt und engagiert. Ich glaube aber, dass der HSV klug genug ist, dass er sich nicht wie in den Jahren der ersten Liga, als ja viel Geld von Kühne kam und das Geld nur verbrannt wurde und der HSV schlecht und schlechter wurde. Ich glaube, der jetzige Verein wird das klüger aufsetzen, und da muss man mal gucken.
Das Interessante ist ja auch, dass man jetzt Kühne im Zusammenhang mit dem HSV gar nicht mehr so viel sieht. Ich sehe das bei deinen Interviews immer, du stellst dann eigentlich immer, versuchst immer ein, zwei Fragen zum HSV zu stellen, aber er äußert sich eigentlich nicht mehr dazu, während er früher durchaus auch mal zum einzelnen Trainer was gesagt hat oder sogar mal zu einzelnen Spielern.
Ja, ja, das stimmt. Also er hat ja auch sich eingemischt, was Spieler betrifft, welche Spieler kommen sollten und welche nicht. Da haben sie schon genau hingeguckt, das macht er jetzt nicht mehr so. Und ich glaube, er hat auch erkannt, dass er nicht die fußballerische Expertise mitbringt, die vielleicht dem HSV gut tut. Da ist er auch demütig genug.
Aber immerhin, das muss man sagen, einer der reichsten Deutschen, glaube ich, Vermögen etwas über 30 Milliarden, 35 Milliarden.
Ja, das hängt ja immer Euro. So ein bisschen von den Aktienständen ab. Jetzt nach dem letzten Crash ging es ein bisschen runter, da dürfte er jetzt wieder deutlich drüber liegen.
Und dann ist natürlich die Frage irgendwie, dass es aber jemand ist, und das muss man betonen, der normalerweise keine Geschäfte macht, wo er keine Geschäfte machen kann.
Genau.
Und der HSV.
Der HSV ist da die Ausnahme und die Oper. Das ist aber auch, genau, muss man sagen, die Kultur, gerade die Oper, ist ja für ihn auch eine Herzenssache. Genau wie der HSV. Er war ja auch mal im Stadion, da ist er, muss man sagen, war er mit seiner Frau auch wirklich von Fans angepöbelt worden. Das hat ihm jetzt nicht so gut gefallen. Deshalb guckt er lieber die Spiele, auch wenn er hier in Hamburg ist, auf dem Fernseher.
Was man auch sehen konnte, und das ist auch eine Entwicklung dieser 7 Jahre. Es ist ja oft so, wenn man in einer Ehe, in einer Beziehung, in einer Freundschaft durch schwere Zeiten durchgeht, dann ist es natürlich umso schöner, wenn diese schweren Zeiten vorbei sind. Und die Menschen lieben die Geschichten. Udo Lindenberg ist das beste Beispiel von dem Gefallenen, der wieder aufersteht und größer ist als je zuvor. Mhm. Also haben diese 7 Jahre auch dazu geführt, dass das Verhältnis der Menschen in der Stadt und der Umgebung zum HSV ein besseres geworden ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe vorhin diese kleine Anekdote erzählt von der Ostsee. Und man muss insgesamt sagen, also man müsste eigentlich mal Sympathiewerte abfragen. Der HSV hat es geschafft, sich wirklich durch diese 7 Jahre zu läutern. Und ich bin mal gespannt, wie der HSV in der Bundesliga ankommt. Ob er da auch diesen Weg der Demut und der Zurückhaltung erstmal wählt. So wie das ja auch andere Absteiger gemacht haben. Werder Bremen war auch mal deutscher Meister, ist abgestiegen und musste sich erstmal langsam wieder hocharbeiten. Das wird beim HSV auch so sein. Es wäre natürlich eine große Gefahr, dass wenn jetzt von den ersten 4 Spielen 3 gewonnen werden und man schon wieder anfängt, und da neigt Hamburg zu, ganz schnell von der Champions League zu reden, weil dann kann es auch schnell im Abstiegskampf enden.
Weißt du, warum mich das Ganze so ein bisschen erinnert, um mal eine Analogie zu ziehen? So ein bisschen ist es, erinnert mich das Ganze an die Elbphilharmonie. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Elbphilharmonie, ob die Verzögerung bei dem Bau der Elbphilharmonie auch ungefähr
10 Jahre.
10 Jahre sogar, also sogar noch mehr. Und wir erinnern uns, als es losging, in dem typischen Hamburger Stil, da haben sich mehrere Kaufleute zusammengetan und haben gesagt, wir bauen das jetzt. Der damalige Bürgermeister Ole von Beuys hat dann seine ganzen Experten gefragt und die haben gesagt, was kostet das, wenn alles schief läuft maximal? Und das war, glaube ich, damals 100 Millionen Euro und 80 Millionen haben dann Hamburger Kaufleute, unter anderem auch Klaus-Michael Kühnert dazu gegeben. Und wir kennen die Geschichte, 10 Jahre Bauverzögerung, ungefähr das Achtfache gekostet, also 800 Millionen Euro. Und am Ende war das, fand ich da interessant, als dann die Elbphilharmonie eröffnet wurde, war von dieser Hamburger Arroganz eigentlich gar nichts mehr zu spüren. Da war man froh, dass es passiert war. Man war stolz, wie es geworden ist. Aber man hat dann nicht noch einen draufgesetzt, sondern hat das einfach wirken lassen. Bis heute ist es nicht so, dass Hamburg jetzt irgendwie angibt mit der Elbphilharmonie. Und warum nicht? Weil man es gar nicht tut. Weil das Ding für sich steht. Und das ist vielleicht etwas, was sozusagen Hamburg lernen muss. Wenn man erfolgreich ist, wenn man gut ist, wenn man schön ist, muss man nicht permanent behaupten, dass man das ist. Dann merken das die anderen Leute um einen herum so oder so. Und das, ich finde, da ist die Elbphilharmonie ein gutes Beispiel. Und vielleicht jetzt auch der HSV.
Also witzig, weil ich gestern Abend in der Elbphilharmonie quasi auf mein Handy starte, weil wir da waren und ich halt verfolgen musste, wie das Spiel in Frankfurt zu Ende geht. Und genau da habe ich noch gedacht, was für ein großer Wurf das war. Wir unterhielten uns dann noch mit Leuten, die also als Reisende, als Touristen in Hamburg waren. Und man sagte, Mensch, ein tolles Gebäude. Und da ist es mir wieder aufgefallen. Mhm. Also das ist natürlich auch mal, wenn man etwas wagt, dann kann das schief gehen. Und die Elbphilharmonie ist ein schönes Beispiel, dass es fast schief gegangen wäre. Der Elbtower übrigens auch. Und auch im Fußball ist es ein bisschen so. Wenn man etwas wagt, kann es schief gehen. Aber man braucht, glaube ich, die richtige Haltung. Und so wie du das beschreibst, finde ich das eigentlich ganz treffend. Mit einer zurückhaltenden, demütigen Art kommt man am Ende auch anderswo besser rüber als mit diesem Hoppla, hier komme ich. Und das war was den HSV halt lange unbeliebt gemacht hat im ganzen Land. Und ich glaube, das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Was ja auch dazu geführt hat in diesen 7 Jahren, das waren ja keine schlechten Mannschaften, das waren auch keine schlechten Trainer. Man hat sich ja immer gefragt, warum steigen die nicht auf? Und wahrscheinlich war da dieses Gefühl, wir spielen ja vor 57.000 Leuten in einer großen Stadt, in einem großen Stadion. Irgendwie, das fühlt sich schon an wie erste Liga, ist gar nicht so wichtig. Und das ist meine nächste These, die ganz interessant ist. Also, so schlecht waren diese Zweitliga-Jahre eigentlich gar nicht. Auch übrigens für das Renommee von Hamburg und vom Hamburger SV. Weil natürlich, man war immer im Gespräch. Und es war auch irgendwie so sympathisch, fand ich jetzt, wie die Hamburger und Hamburger mit diesem Verein mitgelitten haben. Und es war dann ja auch toll zu sehen, es wurde ja in vielen Fernsehsendern auf der ganzen Welt übertragen, dieses Spiel oder zumindest Ausschnitte, dass sie gesagt haben, boah, was war das für eine Stimmung?
Ja, die Stimmung war wirklich der Hammer. Und auch das ist interessant, vergleich das nochmal mit vor 7 Jahren.
Genau.
Als wir abgestiegen sind, habe ich jetzt wir gesagt?
Ja.
Als der HSV abgestiegen ist, gegen Borussia Mönchengladbach bei 1-2, da brannte das Stadion. Die Leute haben also irgendwie permanent irgendwelche Silvesterraketen aufs Spielfeld geschossen. Der HSV verabschiedete sich so, wie also alle erwartet hatten, unsympathisch. Und jetzt, nach 7 Jahren, steigen sie auf und also man hatte fast das Gefühl, was macht denn diese Stadt, wenn der HSV mal wirklich wieder deutscher Meister wird? Also das war jetzt fast schon ein bisschen drüber, weil ich natürlich auch auf der einen Seite es total sympathisch finde, wenn man so einem Underdog in der zweiten Liga zujubelt, aber auf der Metaebene, wenn ich natürlich schon die Frage stelle, als wir aus der ersten Liga abgestiegen sind, waren wir unzufrieden, was ich auch nachvollziehen kann. Mit der zweiten Liga waren wir recht zufrieden. Das ist natürlich auch wieder so eine gewisse Gefahr, weil eigentlich sollte man sich höhere Ziele setzen, nur man muss sich drüber reden, weil dann ist man wieder unsympathisch.
Genau, und das ist ja, aber da ist natürlich jetzt ein Punkt, muss man sagen. Natürlich feiert man jetzt den Aufstieg von der zweiten Liga in die erste Liga, das muss einem klar sein. Und man feiert wahrscheinlich auch einen Aufstieg mit einer Punktzahl, die in der Vergangenheit nicht zu Platz 1 und 2 zumindest gereicht hätte. Und man muss ja auch sehen, also es ist immer noch der SV Elversberg oder die Sportvereinigung. Also
die sind auch noch dran.
Sind ja. auch noch dran. Also da sieht man mal, was in dieser zweiten Liga alles alles möglich gewesen wäre.
Ich fand hier heute den Kommentar schön hier von Maximilian, der geschrieben hat, die größere sportliche Leistung ist nicht der Aufstieg in Liga 2, sondern der Klassenerhalt des FC St. Pauli.
Das ja, das ist wahrscheinlich, aber auch das muss man ja sagen, auch da muss man ja sagen, sieht man halt, wenn man das langfristig ansetzt und vernünftige Strukturen macht und sozusagen eine feste Unterstützung hat. Ich glaube, die Unterstützung ist ja am Ende auch für den HSV das gewesen, was den Unterschied gemacht hat. Dieses Gefühl, jetzt sind alle wirklich hinter diesem Verein. Ich weiß nicht, egal, ich glaube auch, wenn sie nicht gewonnen hätten und wenn sie nicht aufgestiegen wären, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so schlimm gewesen wäre, sondern ob man gesagt hat, okay, dann eben im nächsten Jahr. Das ist diese neue Verbundenheit. Aber klar, Stichwort Selbstzufriedenheit. Man muss sich zwischendurch einmal rütteln und sagen, haben wir jetzt nicht die Champions League gewonnen. Und
genau.
Das ist ja, aber die Frage ist,
aber
ist
das Ziel darf man ruhig haben. Also nicht gleich fußballerisch, aber die Stadt darf ein bisschen mehr Ambition entwickeln. Der HSV hat ja jetzt die Ambition, auch in der ersten Liga eine gute Rolle zu spielen. Also das ist schon der richtige Weg. Aber die Hamburger an sich müssen sich so ein bisschen fragen, ob sie nicht, ja, zu sehr und zu schnell mit auch zu wenig zufrieden sind.
Wobei man jetzt, wenn man auf Hamburg gesamt guckt, muss man sagen, die Kulturstadt Hamburg hat einen Riesenschritt gemacht.
Ja, die ist
gemacht.
Erstklassig, die ist nicht zweite Liga.
Wissenschaftsstandort, nicht nur, weil die ehemalige Wissenschaftssenatorin dreimal Wissenschaftsministerin des Jahres geworden ist, sondern Exzellenzuniversität entscheidet sich, glaube ich, in der nächsten Woche, in wie viel Clustern Hamburg da wieder berücksichtigt wird oder nicht. Aber auch da auf jeden Fall eine Entwicklung. Sportlich muss man sagen, auch eine Entwicklung, weil wir haben ja nicht nur den FC St. Pauli in der ersten Liga, Klassenerhalt, HSV in der ersten Liga, die Damen des HSV auch in der ersten Liga.
Gut, aber jetzt gucken wir uns mal den Hafen an, der also irgendwie von Jahr zu Jahr weiter nach unten durchgereicht wird. Gucken wir uns die Start-up-Szene an, die also auch in Berlin deutlich lebendiger ist, in München auch. Also es gibt auch noch ein paar Dinge, die jetzt nicht 1A laufen. Und das meine ich halt damit, dass wir nicht zu sehr mit Platz 2 in der Liga 2 zufrieden sein sollten. Da muss schon unser Anspruch sein, wirklich um die Meisterschaft mitzuspielen. Es ist übrigens auch gefährlich, sich immer nur mit deutschen Kommunen zu vergleichen. Wenn du dich mal mit Kopenhagen vergleichen würdest, eine Stadt, die sich ja in den letzten Jahren enorm gemacht hat. Ich kenne Kopenhagen wirklich gut, weil ich in den 90ern regelmäßig da war. Das war damals eher eine langweilige Stadt. Mhm. Sehr, sehr grau. Und Hamburg, wo ich damals wohnte, war viel quirliger in meiner Wahrnehmung. Heute ist Kopenhagen in allen Vergleichen, wo es irgendwie im Ranking geht, um Lebensart, um Zufriedenheit, um ökonomische Kategorien, ist Kopenhagen vorne. Also deshalb nochmal der Ansatz, wir müssen auch Ehrgeiz haben und da sollten wir uns nicht nur mit nationalen Größen vergleichen.
Das stimmt. Wobei ich erinnere, glaube ich, es ist eine Statistik jetzt gewesen, wo es um die, war es die Lebens- oder
die... Das war die Lebenswert. Da wird natürlich auch mal eine Menge reingerührt, aber trotz alledem, wenn du in allen Rankings ganz oben liegst, Hamburg kam in diesem Ranking gar nicht vor.
So ist es.
Also da würde ich mir schon mal ein paar Fragen stellen. Und das ist, ein Aspekt ist die Fahrradstadt, aber es ist halt nur ein Aspekt. Ne? Es gibt noch viele andere Aspekte von der Sicherheit, von der ökonomischen Kraft, von der Experimentierfreudigkeit. Also es sind schon sehr, sehr viele Kategorien, wo es sinnhaft ist, sich einfach mal dran zu orientieren.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist die Frage, das eine ist, eine lebenswerte Stadt zu sein. Und ich glaube, das würde ja Rankings hin oder her niemand Hamburg absprechen, dass es eine lebenswerte Stadt ist, gerade am Wasser. Die Frage ist aber, ob wir nicht beim Fußball gelernt haben, dass es für eine Stadt wie Hamburg, ne, hanseatisches Understatement, diese hanseatische Nüchternheit, der Olaf-Scholz-Faktor, nicht wichtiger ist, liebenswert zu werden. Also das ist ja das, was den HSV jetzt verändert. Man, selbst du hast jetzt mehrfach im Plural gesprochen, wenn du über den HSV sprichst. Das heißt, es fällt jetzt schwer, den HSV, also es fällt auf jeden Fall deutlich schwer, den HSV nicht zu mögen, als noch vor 5, 6 Jahren.
Ja, ja, das ist ja auch interessant, dass also ich wirklich Leute kenne, die früher dem HSV wirklich das Schwarz unterm Fingernagel nicht gegönnt haben und bei jedem Gegentor gejubelt haben, dass selbst die altersmilde werden. Also es ist schon echt eine ganz erstaunliche Performance und darauf kann man wirklich bauen. Also
und die Frage ist, gilt das für Hamburg? Also dass man versucht, irgendwann mal von diesem Image wegzukommen, auch stolz darauf zu sein, so knurrig, nüchtern, nichts zu sagen, auf Fragen nicht zu antworten. Also ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt in diesem Podcast und das ist ja eigentlich gar nicht so einfach, weil es ist ja erst die zweite Folge. wann immer mich Leute gefragt haben, seid ihr in Hamburg alle so wie Olaf Scholz, habe ich gesagt, nee, der übertreibt es. Nö. Aber irgendwie auch davon wegzukommen. Und dann irgendwie so ähnlich ja, wie gut, die Deutschen.
Peter Tschentscher aber ist auch nicht irgendwie der Inbegriff der süddeutschen Fröhlichkeit.
Muss ja auch nicht gleich so sein wie Markus Söder, aber ich weiß so ein bisschen, vielleicht ist das ja die Chance, was das Sommermärchen 2006 für Deutschland war, im deutlich kleineren Maßstab, ist vielleicht der 10. Mai 2025 ein Stück weit für Hamburg, dass man sagt, guck mal, die arroganten Pfeffersäcke. Guck mal erstens, wie die sich freuen können, wie die das feiern können. Und wie die auch irgendwie jetzt Schritt für Schritt gehen und nicht gleich, vielleicht kommt das wieder darüber sprechen, dass der HSV nächstes Jahr auf jeden Fall wieder sich für Europa qualifiziert.
Also schön wär's, da habe ich noch meine Zweifel. Also zumal auch nicht jeder, der jetzt in Oer-Erkenschwick oder in Kassel wohnt, diesen Imagewandel so mitbekommen hat. Ich glaube, was jeder gesehen hat, und das sind schon tolle Bilder, die Begeisterung, also die fast südländische Begeisterung, wie es immer so schön heißt, für den HSV, das hätte man den unterkühlten Norddeutschen nicht zugetraut. Aber als große quasi Sympathiemannschaft, die also Hamburg voranbringt, da ist, glaube ich, der Weg doch noch relativ weit.
Aber wir erinnern uns, ne, also normalerweise hätte das Hamburger Abendblatt bei so einem Fall doch in der Papierzeitung geschrieben als Schlagzeile, Aufstieg perfekt, nie mehr zweite Liga oder sowas. Liga, ja. Und jetzt haben wir geschrieben, wenn man diese Bilder sieht, das muss Liebe sein. Und ich glaube, das ist es vielleicht, dass sozusagen die Hanseaten lernen, dass es wichtig ist, irgendwie nicht nur nüchterne Fakten, ne? Wir sind immer in der ersten Liga gewesen und wir sind der Dinosaurier SD, sondern es geht halt auch darum, um Emotionen. Und ich glaube, wenn Olaf Scholz das rechtzeitig gelernt hätte, was gibt der HSV-Fan das wahrscheinlich nicht, hätte ihm das auch geholfen. Matthias, das war unsere erste Sonderfolge. Es kommt diese Woche.
Wir haben viel zu wenig über St. Pauli geredet.
Das stimmt. Es kommt diese Woche natürlich noch die reguläre Folge am Freitag. Und so viel kann man sagen, dann werden wir auch mal einen Blick auf den Elbtower werfen. Und ich habe es eben schon angekündigt, ein bisschen über die Entwicklung in der Universität sprechen. Und über, da haben wir nämlich exklusive Informationen, die gibt es nächsten Freitag, über das UKE. Bis dahin, wir sagen
tschüss.
Ich auch. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.